Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Philadelphia Flyers sind das Team, auf das ich heute blicke in der Vorschau-Serie auf die neue Saison 2024-2025 in der NHL. Ja, und die Philadelphia Flyers, die sind so ein bisschen ein Opfer der Aktualität im Sport, denn im Grunde muss man sagen, wenn man die letzte Spielzeit angeschaut hat, dann haben die Philadelphia Flyers für viele überraschend gut gespielt, für viele über dem gespielt, was zu erwarten war. Ich schließe mich da komplett mit ein. Ich glaube, ich hatte sie unten in der Tabelle in ihrer Division in der Metro getippt und sie waren lange, lange Zeit nicht vorne mit dabei, aber in den Playoff-Plätzen mit dabei. Sie wirkten so wie ein Team, was im Grunde nicht mehr rausfallen kann aus den Playoffs. Aber dann gegen Ende der Saison, da hatten sie ja, dann ein Stretch von 4 Siegen, 9 Niederlagen und dreimal ein Extrapunkt. Und damit waren sie dann am Ende raus aus den Playoffs und haben ganz, ganz knapp dann die Endrunde verpasst. Und ja, so ein bisschen hatte man das Gefühl, dass dann etwas die gesamte Leistung überlagert hat. Aber wir wollen mal schauen, ob das denn wirklich so war und was die Flyers vielleicht auch Positives mit rübernehmen können in die neue Spielzeit und was sie gemacht haben, um da vielleicht auch ein bisschen was noch mit auszubauen. Ja, die Flyers hatten einen Rekord von 38 Siegen, 33 Niederlagen, 11 Extrapunkte. Das waren am Ende dann 87, Platz 6 in der eigenen Division. 4 Zähler hinter den Playoff-Plätzen, Platz 11 im Osten. Das wirkt dann am Ende, sag ich mal, relativ deutlich, wenn du Platz 11 nimmst bei 8 Teams. Aber trotzdem, wie eben schon gehört, bis ganz kurz vor Ende war es so, dass die Philadelphia Flyers da sehr, sehr gut im Rennen um die Playoffs waren. Was könnten Gründe für und vielleicht dann auch am Ende gegen den Erfolg der Philadelphia Flyers gewesen sein? Sie hatten 231 Tore geschossen, das war Platz Nummer 27. Sie haben 258 Treffer bekommen, das war Platz Nummer 18, was die Verteidigung betrifft. Das wirkt also auf den ersten Blick so, als ob die Offensive ein Problem gewesen sein könnte. Beim Corsi-Wert waren sie auf Platz 9, bei den Torchancen, die sie sich erspielt haben, waren sie auf Platz 11. Also das spricht eher dafür, dass die Offensive funktioniert hat, dass aber die Abschlussquote dort nicht so besonders gut war. Und das stimmt auch, die lag nur bei 8,5%. Das war Platz Nummer 30 in der Liga. Nur, wenn man dann auf die zweite große Zahl schaut, die ich da immer habe, ich habe einmal die Schussquote und einmal die Fangquote. Und die Fangquote, die lag bei 88% und das war Platz Nummer 32. Das heißt, die Philadelphia Flyers hatten die schlechteste Fangquote der Liga. Also, wir sehen schon, Abschlussschwäche plus schlechte Fangquote, das ist nicht besonders gut. In den Special Teams, da spiegelt sich das Ganze auch nochmal nieder und zwar sehr eklatant, was die Abschlussschwäche betrifft. 12,2, das ist nicht die Schussquote, das ist die Powerplay-Quote der Philadelphia Flyers, mit Abstand die schlechteste der NHL und damit natürlich ein Faktor dafür, dass sie am Ende dann eben nicht die Punkte für die Playoffs hatten. Das Penalty-Killing übrigens, das war gar nicht so schlecht. Also mit 83% lagen sie da auf Platz 4. Ist schon erstaunlich, wenn man weiß, dass die Fangquote eigentlich ziemlich grottig war. Und nur um das mal kurz einzuordnen, die drei Teams, die vor ihnen lagen, das waren die Carolina Hurricanes, die New York Rangers, das kann ich noch verstehen, und die Los Angeles Kings, gut, auch defensiv gutes Team. Aber das waren drei Playoffs-Teams. Und da muss man eben deutlich sagen, alleine damit, mit einem guten Unterzahlspiel, bewegt man sich zumindest schon mal in den Bereich der Playoff-Plätze. Das ist ja den Flyers dann letzten Endes auch gelungen. Wenn ich noch ein bisschen weiter schaue auf ein paar exotischere Zahlen, was gibt es bei den Strafen zum Beispiel zu sehen? Wo habe ich sie denn? Penalty against, da waren sie auf Platz 20, das ist okay. Die Gegner hatten die 8 meisten Strafzeiten, also ein gutes Verhältnis. Die Gegner hatten mehr Strafen als die Flyers. Was gibt es noch zu sagen bei den Hits? Das ist dann Platz Nummer 17. Auch das ist in Ordnung, Mittelmaß. Ja, also wie gesagt, die Flyers an sich eine solide Saison, auch was so die Leistung betrifft. Wie ich schon erwähnt habe, Corsi-Wert ist da positiv zu sehen. Aber es hat am Ende dann eben nicht gereicht. So, jetzt kommt natürlich die große Frage, was macht denn das Team in der Offseason? Was haben die Flyers gemacht, um sich zu verstärken? Ja, nicht wirklich viel. Sie haben ihren Draftpick rübergeholt aus Russland. Matvei Mitschkov, der ist 19 Jahre alt. Flügelstürmer, wurde an Position 7 gepickt 2023. Kommt jetzt aus der KHL. Und der ist tatsächlich der einzige Zugang, den die Philadelphia Flyers, einzige größere Zugang, ich will jetzt von meiner League Deals mal ein bisschen absehen, den die Philadelphia Flyers in der Offseason hatten. Man muss aber jetzt zum Beispiel mal erwähnen, Mitschkov hatte 41 Punkte, 19 Tore, 22 Vorlagen in 47 Spielen für Sochi in der KHL. Und es gibt nur einen Teenager in der Geschichte der KHL, der mehr Punkte hatte. Das war Kirill Kaprizov mit 42 in seiner oder in einer Teenager-Saison. Das heißt also, die Ansätze und die Voraussetzungen sind schon sehr, sehr gut, was Mitschkov betrifft. Wenn man sieht, was Kaprizov so die letzten Jahre für Minnesota gezeigt hat, dann könnten die Flyers da durchaus einen sehr, sehr abschlussstarken Stürmer und einen Franchise-Player sich geholt haben an Position Nummer 7. Und es ist ja auch sehr gut, dass er jetzt schon rüberkommt. Also da muss man ja auch sagen, Respekt Daniel Briere, dass er den rübergelotst hat. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber natürlich, er alleine kann es nicht richten. Bei den Abgängen sind noch ein paar zu verzeichnen. Cam Atkinson, den haben sie rausgekauft. Da weiß ich im Moment gar nicht. Doch, der ist, glaube ich, in Tampa gelandet. Genau, Carter Hart. Wissen wir alle die Geschichte mit den Missbrauchsvorwürfen rund um die kanadische Nachwuchsmannschaft. Der ist mittlerweile Unrestricted Free Agent. Dann Adam Brooks ist auch Unrestricted Free Agent. Victor Mete auch. Und Mark Stahl, der war mal symbolisch jetzt nochmal kurz bei den Flyers. Der hat seine Karriere beendet. Und dann gibt es dann noch die Personalie Ryan Johansson. Bei Ryan Johansson ist zu sagen, der war ja im letzten Sommer von den Nashville Predators zur Colorado Avalanche getauscht worden. Dort hat Nashville von den 8 Millionen, die der Vertrag von Ryan Johansson pro Jahr dotiert war, 4 Millionen behalten. Das heißt also, die Colorado Avalanche, die hatten 4 Millionen ihm bezahlt. Dann haben die Avs vor der Trade-Deadline in dem Sean Walker-Trade, meine ich, Ryan Johansson zu den Philadelphia Flyers abgegeben. Und die Flyers wollten ihn dann einsetzen, haben ihn, glaube ich, aber dann erst kurz in die AHL geschickt. Und dann hat er, meine ich, eine Verletzung gehabt. Und an der Geschichte wird jetzt festgemacht, dass sie den Vertrag mit ihm auflösen wollen und dass sie eben ja aus diesem Vertrag rauskommen wollen. Und da ist es natürlich so, dass er, meine ich, Einspruch eingelegt hat über die Spielergewerkschaft und dass es jetzt eben so ist, dass dann irgendwann jetzt vielleicht dann auch ein Gericht oder ein Schiedsgericht darüber entscheiden muss, was mit diesem Vertrag von Ryan Johansson ist. Flyers sagen eben, hat gegen die Vertragsbedingungen verstoßen. Wenn man natürlich irgendwie eine Verletzung verschleppt oder eine Verletzung simuliert, ist das sicherlich so. Das Bemerkenswerte an der Situation war, dass er bei den Avs vorher die Spiele absolviert hat und auch bis Ende absolviert hat. Also war jetzt nicht so, dass er irgendwie noch in seinem letzten Spiel sich vielleicht im ersten Drittel verletzt hat und auf der Bank gesessen hat. Ja, komische Geschichte, wird sicherlich noch in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten ein Thema sein. Nicht primär wegen der Flyers. Natürlich, klar, Ryan Johansson wäre dann eben nicht mehr im Kader der Flyers. Die hätten 4 Millionen mehr an Salary Cap Space. Im Moment haben sie tatsächlich keinen Salary Cap Space. Da sind $829.000 zu viel auf der Payroll, wobei das auch, komme ich gleich noch zu, daran liegt, dass sie, meine ich, einen Spieler noch nicht auf Long-Term Injury Reserve haben. Aber Ryan Johansson, das würde vor allem den Nashville Predators helfen, denn die 4 Millionen, die könnten die natürlich als ein super verstärktes Team nochmal gut gebrauchen in der Sommerpause. Also von daher, beide Teams werden sicherlich da die Augen und Ohren aufhalten, was dann da am Ende an Entscheidungen getroffen wird rund um Ryan Johansson. Ja, ihr habt also gemerkt, es ist nicht so wirklich viel passiert bei den Philadelphia Flyers. Sie hoffen eben drauf, dass Mitschkow mit ein bisschen Einspielzeit dann einschlagen wird und er derjenige sein wird, der das Team mit nach vorne bringt. Sie haben zum Beispiel auch Vertrauen in einen Travis Konecny, der hat einen neuen Vertrag bekommen, hochdotierten neuen Vertrag. Wenn wir einmal gucken, der zahlt ihm dann, ich glaube, ab der nächsten Spielzeit genau 8,75 Millionen bis 2033. 8-Jahres-Vertrag ist das. Und ja, er ist jetzt 27, wenn der Vertrag losgeht, ist er 28 bis 36. Das ist noch so in dem Bereich, der okay ist, weil dann der Spieler noch so halbwegs Leistung zeigen kann. Und Travis Konecny ist sicherlich jemand, der ja von den Flyers einfach als Key Player gesehen wird, der da dann eben in den nächsten Jahren auch den Jungen ein bisschen was zeigen soll. Er war Topscorer in der letzten Spielzeit mit 33 Toren und 68 Punkten. Aber da merkt man schon, 68 Punkte sind jetzt nicht so besonders viel für einen Topscorer. Wenn man weiterschaut, Owen Tippett, der zweitbeste Scorer, der hatte nur 53, hatte 28 Tore. Dann kommt Joel Farabee mit 50 Punkten, der hatte 22 Tore. Und hinten ist noch Tyson Foerster nochmal mit 20 Toren. Aber ansonsten sind halt keine wirklichen Spitzenstürmer mit dabei. Da hoffen sie sicherlich, dass Mitschkow da auch ein bisschen was mit zu beisteuern kann. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal durchgehe hier, das sind 3, 6, 10, 12 Spieler, die zweistellig gescored haben. Das ist jetzt auch nicht so besonders schlecht. Also, ja, es fehlt ein richtiger Torjäger, aber es sind eben auch viele, die durchaus mal treffen können. Man kann sich nicht unbedingt dann auf einen Spieler, eine Reihe konzentrieren, was die Philadelphia Flyers betrifft. Wenn ich ja die Offensive einfach mal durchgehe, kurz die Reihenzusammenstellung hier, Sean Couturier mit Mitschkow, mit Foerster in der ersten, das ist natürlich, sage ich mal, auch ein interessanter Mix, weil Couturier als Mannschaftskapitän letzte Saison auch so eine Spielzeit hatte, die ja, die ist schon extremer ausgefallen als insgesamt die der Flyers, wenn die gegen Ende so ein bisschen dann den Zug verloren haben und da so ein bisschen die Puste ausging, dann war es bei Konecny schon vorher der Fall. Der hat in den letzten 37 Spielen nur noch ein Tor gemacht. Gab ja dann auch zwischendrin die Geschichte mit John Tortorella, dass er ein healthy scratch war, kurz nachdem sie ihn zum Mannschaftskapitän gemacht haben. Also das ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Typisch Tortorella, hätte ich da dann gesagt. Aber ja, wenn man jetzt eben schaut, er mit Foerster, also Konecny als Couturier als Mannschaftskapitän, 31 Jahre alt. Dazu kommt dann eben der 19-jährige Mitschkow und Foerster, der ist 22. Also es ist schon der erfahrene Spieler mit den beiden Jungen, aber warum denn nicht? Ne? Also kann durchaus funktionieren. Zweite Reihe, Morgan Frost, Travis Konecny, Owen Tippett. Owen Tippett, sicherlich jemand, ein Spieler, der sich wirklich weiterentwickelt hat, der vielleicht jetzt auch in der nächsten Saison dann mal die 30-Tore-Marke knackt, wenn er dann vielleicht auch auf 70, 80 Punkte kommen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Er wäre dann auch eben jemand mit Mitschkow zusammen dann vielleicht so über die nächsten Jahre, der dann auch von den Jungen weiter nach vorne kommt. Auch bei ihm ist es eben so, dass er noch zu den jüngeren Spielern gehört mit 25, aber eben schon auch viel gesehen hat. Also da ein bisschen erfahrener ist. Dritte Reihe, Scott Laughton, Bobby Brink, Joel Farabee, vierte Poehling, Garnett Hathaway und Noah Cates. Ja, ist solide, in Ordnung, aber vor allem vorne müssen sie eben ein bisschen mehr noch bekommen. Klar, hinten kannst du durch irgendwie Kombinationen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Offensive generieren. Aber das ist natürlich auch das Problem, wenn du da keine frischen Spieler mit reinbringst, dann fällt es mir schwer, da jetzt den Riesenschritt vor allem dann in den Bottom Six nach vorne zu sehen. In der Abwehr Cam York, Travis Sanheim, ja, als erstes Verteidigerpaar. Okay, dann haben wir ein interessantes Paar, Nick Seeler und Jamie Drysdale. Bei Drysdale ist es so, der kam ja aus Anaheim und der hatte in den 24 Spielen, die er absolviert hat, hat er 2 Tore gemacht, 3 Vorlagen. Und bei dem hoffen sie, glaube ich, dass er jetzt, wenn er komplett gesund ist, musste sich operieren lassen, direkt nach Saisonende im April. Und jetzt hat er anscheinend sehr gut trainiert, sich sehr gut auch fit gemacht für die neue Saison. Wenn der dann eben entsprechend mit besserer Form in die Saison reinkommt, dann wäre das so einer, der vielleicht dann aus der Abwehr heraus so ein bisschen mehr Offensive produzieren kann und einleiten kann, auch für die Philadelphia Flyers. Da hoffen sie sicherlich drauf. Und das wäre vielleicht auch so einer, wo ich mehr Entwicklung intern sehen würde als bei dem einen oder anderen Stürmer. Hinten Igor Samula, Rasmus Ristolainen, naja gut, ist halt ein drittes Verteidigerpaar. Brauchen wir nicht viel drüber reden. Dann ein Punkt noch bei den Verteidigern. Ryan Ellis, der steht immer noch mit drauf auf der Payroll. Deswegen vermute ich im Moment auch, dass die Flyers über dem Salary Cap sind, weil er noch nicht auf Long-Term Injury Reserve steht. Das ist eben ja sehr, sehr schade, dass er so lange jetzt schon verletzt ist und wahrscheinlich dann auch nicht mehr spielen wird. Aber das wussten sie auch vor der Saison schon. Also von daher auch etwas, worauf man sich dann auf Seiten der Philadelphia Flyers einstellen kann. Wir kommen zur wichtigsten Personalie und das ist bei vielen oder bei allen NHL-Teams so, der Torhüter-Position. Man muss aber eben sagen, in Philly ist es natürlich ganz, ganz besonders, denn wenn wir eben gehört haben, die Fangquote, die war unterirdisch. Und in der Hauptsache hatte das dann am Ende Samuel Urson zu verantworten. Der hat 51 Partien gemacht. Das sind 51 von 63 NHL-Partien, die er Erfahrung hat. Also man merkt schon, das war vorher nie ein Nummer 1 Torhüter, im Prinzip gezwungenermaßen da dann reingerutscht. 23 Siege, 19 Niederlagen, naja, okay, Gegentorschnitt 2,82. Fangquote war bei ihm bei 89%, immerhin ein bisschen besser. Aber letzten Endes war er am Ende dann auch überspielt, vielleicht auch leer. Der Akku war leer, hat zu wenig Pausen gehabt. Ich habe mir das irgendwo auch notiert. Er hat von den letzten 34 Spielen hat er 28 Mal als Starter im Tor gestanden. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und wie ich eben gesagt habe, wenn er vorher nie ein Nummer 1 Torhüter war, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, da dann am Ende noch konstant deine Leistungen abzurufen. Sie haben ihn ergänzt mit Ivan Fedotov, der kam auch aus der KHL, kam auch zwischendrin dann während der Saison. Der hat nur 3 Partien gemacht, die waren nicht gut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es sind 3 Partien, Fangquote 81%, Gegentorschnitt knapp unter 5. Das darf natürlich so nicht weitergehen. Wenn sie in der Lage sind, mit den beiden so eine 1A, 1B-Lösung hinzubekommen, beide ungefähr die gleiche Anzahl von Spielen, dann wird das auf jeden Fall Arson schon mal helfen. Und ob Fedotov sich dann an die Luft in Philly gewöhnt, die Torhüter immer nicht so gerne mögen. Also das ist eigentlich schon traditionell ein Problem bei den Philadelphia Flyers, die Torhüterposition. Seit Ron Hextall ist das im Grunde immer wieder ein Punkt, der ihnen dann auf die Füße fällt und der dafür sorgt, dass eben eine Saison dann vielleicht nicht so läuft, wie die Philadelphia Flyers sich das Ganze vorstellen. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch den Faktor John Tortorella, der Coach, der immer mal wieder dafür gut ist, zu unterhalten, sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise. Auch in der letzten Saison gab es die ein oder andere Pressekonferenz, die entweder den Journalisten gegenüber, vielleicht dem eigenen Spieler gegenüber oder auch manchmal sich selbst gegenüber etwas komisch war, aber John Tortorella ist eben so, das wussten die Flyers, das muss man eben auch akzeptieren. Teilweise finden die Fans das ja auch ziemlich genial. Auch das ist nicht so ein einfaches Thema in Philadelphia. Fans können da auch sehr, sehr hart sein bei den Flyers. Ich bin gespannt, wie es in dieser Saison sein wird, wenn das Gegenteil von dem passiert, was sie letztes Jahr hatten. Wenn sie eben nicht so gut starten oder nicht besser starten, als die Erwartungen sind, wenn sie vielleicht so ähnlich starten wie zum Ende der Saison hin, wenn die Torhüter immer noch schlecht sind, dann kann das ziemlich schnell in eine Richtung kippen, die die Flyers nicht unbedingt haben wollen. Ich habe ja schon gesagt in der letzten Folge bei der Vorschau auf die St. Louis Blues, die haben auch die Wegquote von 1:750, dass ich die Flyers ein Stück weit besser sehe. Einer der Hauptgründe dafür ist, weil sie auch das bekannt gegeben haben, dass sie eben in einem Rebuild sind, dass sie in einem Neuaufbau sind, dass sie da auch Täler durchschreiten werden und nicht nur eben oben sind. Und das fand ich schon etwas besser. Sie haben eben mit Mitschkow für mich so einen X-Faktor, vielleicht nicht für die nächste Saison, aber ich sag jetzt mal in 3-4 Jahren, der durchaus dann dafür sorgen kann, dass sie vielleicht schneller dann wieder an die Elite der Liga rankommen, als das vorher zu vermuten war. Nochmal, Riesenrespekt vor dem, was Tortorella da letzte Saison rausgeholt hat. Das war schon sehr, sehr gut. Das muss man neidlos anerkennen. Und ich traue ihm auch in diesem Jahr einen guten Job zu. Auf der anderen Seite wissen die anderen Teams auch so ein bisschen, wie die Flyers jetzt spielen. Die Torhüterposition ist eben etwas, das kannst du mit Coaching nicht wirklich lösen. Also da hast du, entweder hast du gute Torhüter oder eben nicht. Und deswegen glaube ich, dass da Probleme sind, die schon den Flyers das Leben ein bisschen schwerer machen als vielleicht dann auch im Vorjahr. Wenn ich mir die Division anschaue, die Metro, dann gibt es da vorne drei Teams, an die kommen die anderen fünf nicht ran. Das sind die Devils, die Hurricanes, die Rangers. In welcher Reihenfolge, mag ich jetzt noch nichts zu prognostizieren. Werde ich dann ja auch in den Vorschau-Sendungen auf die Teams drauf eingehen. Und dahinter, ja, dahinter ist einfach so ein bisschen wirklich Mittelmaß. Ich meine, die Blue Jackets außen vor, Vorschau kommt noch, aber da wäre es schon vorher so gewesen, dass sie nicht weit vorne gelandet wären in der Division mit der ganzen Geschichte leider um den Tod von Johnny Gaudreau und dann eben auch seinem Bruder, sind sie natürlich arg dann gebeutelt. Also von daher, die werden Achter in der Metro. Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ja, und danach ist es für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Pittsburgh ist da mit drin, die Capitals, ja, Playoff-Team letztes Jahr. Ist übrigens die Mannschaft, auf die ich in der nächsten Folge dann auch schauen werde. Kann ich schwer einschätzen. Die Islanders, ja, was sind die? Waren die ein Playoff-Team? Bringt Patrick Roy irgendwie super Ruhe rein? Haben sie wirklich was gemacht im Sommer? Auch nicht so richtig. Und dann sind da eben die Flyers. Und da tue ich mir sehr schwer, da eine Vorschau, also für diesen Vierer-Mix Penguins, Capitals, Islanders und Flyers abzugeben. Da würde ich aktuell sagen, dass die Flyers mit hinten dran sind, also wären sie dann bei mir auf Position Nummer 7 in der Metro. Aber nochmal, ich traue auch John Tortorella zu, dass er sie wieder auf 4 coacht oder eben auf 5 oder 6 knapp die Playoffs verpasst. Das wird sehr, sehr interessant sein zu sehen. Zum einen, wie die Flyers spielen, aber eben auch, wie sie sich mit den anderen zusammen überhaupt entwickeln in dieser Metropolitan Division. Das ist, glaube ich, eine Division, die da sehr, sehr viele Fragezeichen hat, wobei die Atlantic mit einem Konvolut da unten auch nicht unbedingt einfach zu beantworten ist. Da gibt es dann andere Divisions. Central hatte ich ja schon drüber geredet, wo du im Grunde vorne 4 hast und wie die anderen hinten reinlaufen, ist fast schon wurscht. Da ist die Metro schon nochmal ein Stück weit interessanter. Also die Flyers sind im Mix mit dabei. Ich würde jetzt eben sagen, von Platz 4 bis Platz 7 ist alles drin. Tendenziell eher 6-7. Aber nochmal, John Tortorella wäre ein X-Faktor. Wenn die Torhüter gut sind, ist das auch eine Möglichkeit. Und dann ja, können die Flyers da vielleicht doch nochmal wieder um die Playoffs mitspielen. Ja, und wer weiß, vielleicht ist Matvei Michkov derjenige, der zusammen mit Jamie Drysdale das grottenschlechte Powerplay auch wieder belebt. Und das kann sie dann auch ein paar Punkte, ein paar Ränge mit nach vorne bringen. Letzte Saison, will ich nochmal einmal zurückschauen, was hatten sie? 87 Punkte. Ich hätte jetzt gesagt, wenn sie da wieder landen, können sie im Grunde zufrieden sein. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück sind 95 drin, können auch 80 werden, aber irgendwo in der Range werden sie landen. Da wird es keinen großen Schritt nach oben oder unten geben, glaube ich. Das war meine Vorschau auf die Philadelphia Flyers. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr sagt, hey, ich möchte den Podcast unterstützen, könnt ihr das gerne machen über PayPal oder eben auch über SteadyHQ. Da gibt es die Links und die Informationen unten in den Shownotes. Wenn ihr sagt, der Podcast war super, das möchte ich weiter sagen, sehr, sehr gerne natürlich immer. Ihr könnt ihn bewerten und ihr könnt ihn natürlich, hoffe ich, dann auch überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Und ich freue mich immer über Fragen, egal ob jetzt speziell zu einem Team, generell zur neuen Saison, zu Dingen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Themenkomplex zu tun haben. Grundsätzlich rund ums Spiel versuche ich dann auch zu beantworten, vielleicht nicht immer direkt, sondern dann auch mal gebündelt in der Saison. Wenn ihr da Fragen habt, @lars_mar bei X und dann vielleicht auch per E-Mail die Möglichkeit info@sportpassion.de und es gibt bei Instagram Sportpassion, da findet ihr mich auch, da könnt ihr auch mit mir interagieren, haben auch einige in den letzten Wochen und Tagen dann auch gemacht. Damit sage ich für heute noch nicht auf Wiedersehen, sondern ich sage noch, hatte ich eben schon angedeutet, es geht weiter morgen mit den Washington Capitals. Die Flyers waren auf Platz Nummer 24. Die Wettquote in Vegas war 1:750. Und morgen kommen dann die Washington Capitals. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.